Liebe Brüder und Schwestern, wir kommen jetzt zum Zentrum der Schrift überhaupt, zu weitaus die wichtigste Stelle im ganzen Schrift. Ich werde das zeigen. Jesu Kreuzespsalm, die er sicherlich als Ganzes gebetet hat am Kreuz, das werde ich beweisen. Wir beten im Sinne Christi. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht, und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. Du aber bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels. Unsere Väter hoffen auf dich, und da sie hofften, halfst du ihnen heraus. Zu dir schrien sie und wurden errettet. Sie hofften auf dich und wurden nicht zuschanden. Ich bin aber ein Wurm, kein Mensch, ein Spott der Leute, verachtet von Volker. Alle, die mich sehen, verspotten mich, sperren das Maul auf und schütteln den Kopf. Er klag es dem Herrn, der helft ihn heraus und rett ihn, hat er Gefallen an ihn. Du hast mich aus meinem Mutterleibe gezogen. Du ließest mich geborgen sein an der Brust meiner Mutter. Auf dich bin ich geworfen von Mutterleib an. Du bist mein Gott von meiner Mutterschoß an. Sei nicht ferne von mir, Angst ist nah. Hier ist kein Helfer. Gewaltige Stier haben mich umgeben. Mächtige Buffen haben mich umringt. Rachen sperren sie gegen mich auf, wie ein brüllender und reißender Löwe. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser. Alle meine Knochen haben sich voneinander gelöst. Mein Herz ist in meine Leibe wie zerschmolzenes Wachs. Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe. Meine Zunge klebt mir am Gaumen. Du legst mich in des Todesstaub. Denn Hunde haben mich umgeben, der böse Rotter hat mich umringt. Sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Ich kann aber alle meine Knochen sehen. Sie schauen zu und sehen auf mich herab. Sie teilen meine Kleider unter sich, werfen das Los um mein Gewand. Aber du, Herr, sei nicht ferne. Meine Stärke eile mir zu helfen. Errette mein Leben von Schwert, mein Leben von den Hunden. Hilf mir aus dem Rachen des Löwens und vor den Hörner wilde Stiere. Du hast mich erhört. Ich will deinen Namen kundtun, meinen Brüdern. Ich will dich in der Gemeinde rühmen. Rühmet den Herrn, die ihr ihn fürchtet. Ehret ihn, ihr alle von Hause Jakob. Und für ihn scheuet euch, ihr alle von Hause Israel. Denn er hat nicht verachtet, noch verschmäht das Elend des Armen. Und sein Antlitz für ihn nicht verborgen, und als er zu ihm schrie, hörte er es. Dich will ich preisen in der großen Gemeinde. Ich will mein Gelübde erfüllen für denen, die ihn fürchten. Die Elenden sollen essen, dass sie satt werden. Und die nach dem Herrn fragen, werden ihn preisen. Euer Herz soll ewiglich leben. Es werde gedenken und sich zum Herrn bekehren, alle Welt enden. Und für ihn anbeten alle Geschlechter der Heiden. Denn des Herrn ist das Reich und er herrscht unter den Heiden. Und allein werden anbeten alle, die in der Erde schlafen. Für ihn werden die Knie beugen, alle, die zum Staube hinabführen und ihr Leben nicht konnten erhalten. Er wird Nachkommen haben, die ihm dienen. Von Herrn wird man verkündigen, Kind und Kindeskind. Sie werden kommen und seine Gerechtigkeit predigen dem Volk, das geboren wird, denn er hat's getan. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, das ganze Evangelium ist in diesem Psalm. Alles. Dieser Psalm ist das Evangelium. Denn hier ist Jesu Kreuz Schritt um Schritt beschrieben und dann nach der Wende, du hast mich erhört, erklärt. Nicht nur das, die Auswirkung von Kreuz, Auferstehung, Heiliger Geist, Mission, Karsamstag bis in den Toten, alles wird hier geschrieben. Alles, was zum Evangelium gehört, ist in diesem einen Psalm. Wir sind bei der Mitte der Schrift, der wichtigste Stelle weitaus in der ganzen Bibel und steht in Jesu Bibel, in das Alte Testament. Denn es gibt nur zwei Texte, die in die ganze Bibel Jesu Kreuz beschreiben in die Tiefe und zugleich erklären. Und die beiden sind im Alten Testament. Dieser Text, die ein prophetischer Psalm, die überhaupt nicht mit David zu tun hat. Die hat nur mit Jesus zu tun. Und Psalm und Jesaja 53, welcher auch sehr bekannt ist, nicht so wichtig, aber sehr wichtig, aber nicht so wichtig wie dieser Text, die natürlich eine zentrale prophetische Aussage ist. Im Neuen Testament gibt ihresgleichen nicht. Aus einem sehr einfachen Grund. Ich habe nichts gegen das Neue Testament nebenan, ich bin Christ, selbstverständlich. Aber wo gibt im Neuen Testament ein Text, welcher Jesu Kreuz in die letzte Tiefe beschreibt und in die letzte Tiefe erklärt? So was gibt nicht, aus einem sehr einfachen Grund. In dem Evangelium wird Jesu Passion beschrieben. Alles, was er erlebt hat am Kreuz. In der Epistel wird erklärt, was das bedeutet. Hier aber ist alles zusammen und nicht dort zusammen, sondern 1000 Jahre vor Jesu Kreuz. Und alles ist da prophetisch gesehen von David. In einer Art und Weise, die absolut einmalig ist in unserer ganzen Schrift. Das ist das Erste. Wir haben hier mit dem Zentrum unserer Bibel überhaupt zu tun. Jesus hat diese ganze Psalm am Kreuz gebetet. Ein guter Alttestamentler hat bewiesen, dass in Jesu Zeit, wenn ein Zitat von einem Psalm entweder die wichtigste Zeile oder die erste, da steht fast immer stellvertretend für das ganze Psalm. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist überliefert als eine, und zwar als der vierte von Jesu 7 letzte Sätze am Kreuz. Es gibt aber einen viel tieferen Grund, warum ich weiß, dass Jesus diese ganze Psalm gebetet hat. Wenn man die Reihe, die 7 letzte Worte, hier kommt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dunkelheit, Gericht über das Land, die fressende Mächte und Kräfte der Finsternis, Jesus allein gelassen. Und dann, diese kleinen Wörtchen, ich dürste, und dann, es ist vollbracht, ich befehle mein Geist in deine Hände. Wo gibt diese Wende? Ich habe ständig überlegt, wo gibt diese Wende? Die gibt gerade hier. Psalm 22, Vers 22, plötzlich, inmitten die Beschreibung, die schrecklichen Mächte und Kräfte der Finsternis, welche Jesus ausgesetzt, kommt eine Stille. Und dann, du hast mich erhört. Und ab dieser Vers wird erklärt, was Kreuz bedeutet, in die letzte Tiefe. Das, liebe Brüder und Schwestern, ist Psalm 22, Vers 22. Und man sollte die Ohren zuspitzen und die Augen etwas breiter machen und fragen, was bedeutet diese Zahl 22? Und ein Hebräer weiß sehr genau, was diese Zahl bedeutet. Es gibt 22 Buchstaben in der hebräischen Alphabet. Hier ist Worttheologie bis ins Leib, bis ins Buchstab hinein. So hat mir Mordechai Adon, Israels größter Maler, ein guter Freund von mir, der ist fast 100 Jahre alt jetzt, ein Buchstab geschickt zum neuen Jahr. Ein Buchstab. Warum? Denn so denkt ein Hebräer. Jeder Buchstabe hat seine Bedeutung. Die Buchstaben zusammen sind das Ganze, die zum Worttheologie Gottes führen. Offenbarung hat 22 Kapitel, das letzte Buch der Bibel. Endet mit Vers 21, mit der Aussage, gar nichts darf hingefügt werden. Warum? 22, 22 der Wiederkunft unserem Herrn. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist ein Lieblingstext der Antisemiten aller Zeiten. Die sagen, schau mal, das ist der Gott Israel, der Gott der Rache, Krieg und Hass, die Antisemiten, ja? Er lässt seinen eigenen Sohn, der liebe, süße, nette Jesu am Kreuz hängen. Erstmal, unser Glaube ist gegründet auf ein Trinitätslehre, dass Vater, Sohn und Heiliger Geist eins sind. Gott Vater schickt seinen Sohn auf die Erde aus Liebe. Er ist ein liebender Vater. Und Jesus ist auch ein richtender Sohn. Wir richten uns an ihn. Jesus hat die härtesten Wörter, die überhaupt in der Bibel zu finden sind, uns gegeben. In der Bergpredigt. Er verlangt Vollkommenheit. Kein Prophet hat je Vollkommenheit verlangt, denn ein Prophet kann nur verlangen, was er selbst erfüllen kann. Jesus allein verlangt Vollkommenheit. Ihr müsst vollkommen wie Gott sein. Letzter Satz in Matthäus 5. Warum? Denn Bergpredigt ist Jesu Programm. Was er erfüllen wird für uns, der Wegweisung zu Gottes Himmelreich. Und er allein ist vollkommen. Und deswegen kann er das verlangen. Aber das ist hart. Das Volk ist entsetzt. nehme es deutlich an, dass die Jünger genauso. Denn der Bergpredigt ist die Wegweisung zu Gottes Himmelreich, die endgültige Auslegung des Gesetzes Mose. Und jeder weiß, ich bin nicht vollkommen. Jesu und den Vater und den Heiligen Geist sind eins. Wir haben mit einem brennender, eifernder, verlangender Gott zu tun und mit einem hingebenden, barmherzig liebenden Gott zu tun. Vater wie Sohn. Warum entfernt sich der Vater von Sohn? Weil er erleben, ohne ein Sündiger zu sein. Er muss den Zustand der Sündige erleben, ohne selbst ein Sündiger zu sein. Was bedeutet Sünde? Sünde bedeutet Entfernung von Gott. Wer sich von Gott entfernt, findet sich im Bereich der Sünde, im Satansbereich. Jesus darf sich nicht von Vater entfernen, denn er ist ohne Sünde. Deswegen muss der Vater sich von Jesus entfernen. Und was passiert? Jesus erlebt die Lage unsündiger Menschen. Dunkelheit kommt über das Land, Zeichen der Finsternis, die fressende Mächte und Kräfte des Gerichts. Er ist total verlassen und er schreit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er trug am Kreuz unser Gericht, die Zeichen dafür, diese Finsternis. Das Licht der Welt ist erlöscht. Verflucht ist der, der am Holz zerhängt. 5. Mose 21, 23, das Zentrum des Alten Testaments für einen Jude. 5. Buch Mose, die Zusammenfassung des Gesetzes. Hier sind alle die Zeichen des Gerichts. Finsternis, die Worte, die dazu. Und Jesus schreit, mein Gott, er schreit, deswegen schreie ich auch. Die Psalmen sind Schreien. Steht ständig, er schreit. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Alle Zeichen des Gerichts, welche Gericht? Mein Gericht, ihr Gericht. Jesus trug am Kreuz nicht nur unsere Gottesferne, unsere Sünde, nicht nur die Auswirkung der Gottesferne, den Tod, unser Tod, sondern unser Gericht, damit wir Frieden haben. Ich finde das wunderbar. Ein Kreuz mit dieser Aussage, er ist unser Frieden. Das ist, wo wir Frieden haben. Unter den Segen der Hände Christi. Außerhalb dieser Bereich ist Gericht. Wer nicht hier Frieden und Ruhe sucht, der bleibt ins Gericht. Hier hat er unser Gericht getragen. Mit all den Zeichen und die Wörter, die dazu gehören, von Gericht. Ich schreie, wie ich betone, ich arbeite jetzt aber eine ganze Reihe von Gebetsbüchern und Psalmenauslegungen, ist mir sehr bewusst, diese sind wie Lutz Luther nennt, Stoßgebete. Schreie in Not. Um was handelt Gebet? Zielsetzung des Gebets ist, meine Wille unter Gottes Wille zu setzen, nicht meine Wille durchzusetzen. Denn Jesus lernt uns, Herr, dein Wille geschehe, lass diese Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht, was ich will, sondern dein Wille geschehe. Das ist ein Grundfehler, die heute von sektierischen Kreisen gemacht. Wir wollen unser Wille, unsere Wunderheilung, unsere Erlebnisse von Gott verlangen. Wir sollen bitten, aber das Zentrum jeder Bitte ist aber, Herr, nicht was ich will, sondern dein Wille geschehe. Und jedes Gebet ist ein Kampf, meine Wille unter Gottes Wille zu setzen, dass ich annehme, was er mit mir vorhat. Denn wer weiß besser, was gut für mich ist, Gott oder ich? Selbstverständlich Gott. Und deswegen ist das die Zielsetzung von Gebet, seine Wille zu bejahen. Denn wir wissen, er gibt uns die Kraft dazu, das durchzuführen, auch wenn es im Leiden geht. Merkwürdig bei dem Psalmen ist die Ausdehnung Kreis um Kreis, wie wenn man einen Stein im Wasser wirft. Kreisen ziehen sich. So geht es bei allen Psalmen. Hören Sie gut. Hören Sie auch hinten gut. Meine Stimme trägt meistens, oder? Ja, meine Schüler wissen das gut, ja? Die Psalmen alle ziehen Kreisen. Dieser Psalm zieht unendliche Kreisen. Das bedeutet, es geht von einem Mensch, Jesus, Gott selbst, am Kreuz, der hinkt. Immer wieder sieht man ihn in dieser Lage am Kreuz, in seiner Verzweiflung, in seiner Not. Und dann zieht es Kreise von Bedeutung. Die erste Kreise, mein Gott des Tages, rufe ich, doch antwortest du nicht. Und des Nachts doch finde ich keine Ruhe. Die erste Kreise.
Tag und Nacht. Nicht nur Jesu am Moment am Kreuz, sondern umfassend Tag und Nacht. 6 Stunden hing er da, erbarmungslos am Kreuz. Denn die ganze Säfte kommt aus unser Körper. Es ist die schlimmste Tod, was man vorstellen kann. Es ist Quäl, ein Qual. Man verrecht am Kreuz. Das ist das deutsche Wort dazu. Die Maler, die das wirklich Mühe genommen um den Kreuziger, haben das so grässlich dargestellt, dass man das überhaupt nicht anschauen könnte. So haben wir unser Gesicht für ihn verborgen. Wir wollten das nicht anschauen. Jesaja 53. Mein Gottestag ist rufig, doch antwortest du nicht, und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. Und jetzt kommt die zentrale Argument durch die ganze Bibel. Alle großen Predigen in die Bibel sind immer historische Predigen. Warum? Ein Blick auf die Zukunft, auf Gott als Heil. Denn das ist das Zentrum Gottes, der Wirkende, Yahweh, der Seiende, der Wirkende Gott. Eingebettet ist seine Gerechtigkeit, Torah und seine Liebe. In diese Wirkung. Alle zentralen Predigten in die Bibel sind immer historische Predigten. Salomo bei der Einweihung der Tempel, nur ein Beispiel zu geben, Hesekiel, die zentrale Kapitel 16, 20, 23. Im Psalmen, Psalm 104, oder man kann durch die ganzen Psalmen in die Prophetie, immer das Historische, im Neuen Testament. Pfingsten geht um ein Kreuzespredigt, nicht wahr, Petrus? Die ganze Geschichte Israel wird aufgerollt sein. Stephanus, sein Märtyrtum, ein historischer Predigt. Warum? Denn wir sind eingebettet in eine Geschichte Gottes mit alten und neuen Bund. Er ist der geschichttuende Gott, der wirkende Gott, Yahweh. Und das ist noch das Problem der Sektierer unserer Zeit. Die wollen besondere Erlebnisse jetzt haben. Die wollen Wunder jetzt haben. Die wollen nicht historisch denken. Sie wollen sich nicht in einer, wie nennt man das? Mein Deutsch ist immer schlecht bei dieser. Eine Säule von Wolken heißt das auf Deutsch. Ja? Eine Säule von Wolken durch die ganze Geschichte. Sie wollen jetzt erleben. Ist das nicht Israel in die Wüste? Nochmal ein Wunder wollen wir haben. Und Israel verlangt immer wieder Wunder und fällt immer wieder weg von Glaube. Denn Wunder ist nicht der Weg zu ein tiefer Glaube. Ich habe mehrmals Wunder erlebt in meinem Leben. Ich habe nichts gegen Wunder. Aber Paulus rühmt sich Leiden, Kreuz und Not, nicht die Wunde, die er erlebt hat. Die historische Führung Gottes. Denn wir leben mit einem Gott der Geschichte. Und was er für uns getan hat, wird er weiterhin in seiner Hinsicht für uns tun, wenn wir ihm vertrauen. Wann und wie er will. Nicht nach meiner Verheißung. Tu mir eine Wunde, ich will geheilt, ich will dieses und jenes. In einer guten Ehe fragt man die Ehegatte nicht ständig, liebst du mich? Gib mir Beweise dafür. In einer guten Ehe weiß man das. Wir leben in einem geschichtlichen, wirksamen Gott, dessen Quelle der Liebe und der Zeugnis aus seinem Kreuz kommen, genau wie diese Wellen in diesen Psalmen sich ausdehnen. Schauen Sie, wie das weitergeht. Unser Väter hofften auf dich, und da sie hofften, halfst du ihnen heraus. Davor, du aber bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israel. Gesamt. Ganze Geschichte, Israel bezeugt das. Die ganze Richterbuch, mein neuestes Buch ist gerade über die Richter. Was passiert denn die ganze Richterzeit? Israel glaubt, fällt weg von Glaube, schreit zu Gott, immer schreien, leidenschaftlich, schreit zu Gott, Gott schickt einen neuen Richter. Die Richter hilft militärisch, Macht und in Verwaltung, in richterisch, in Gerechtigkeitssinn. Und Israel fällt weg. Und dann kommt die gleiche Geschichte. Immer wieder das Schreien in Not und immer in Not schickt Gott eine Retter. Das ist die Geschichte Israel, das ist die Geschichte Jesu Kreuz hier. Das Schreien in der Not und die Rettung. Du hast mich erhört. Das Kreuz Jesu ist die Geschichte Israel in Miniatur, in ihr Zentrum. Denn die Geschichte Israel ist eine Leidensgeschichte. Jesu Kreuz ist eine Leidensgeschichte. Die Geschichte Israel wird mit Vollendung kommen, wenn sie annehmen, ihn, den sie durchbohrt, gekreuzigt haben, und der Geist des Gnade und Gebet wird ausgegossen über ganz Israel, mit die 1000-jährige Friedensreich hier am Anfang. Und die Zielsetzung hier ist, du hast mich erhört. Und dann der Weg zur Auferstehung. Leiden durch Leiden zum neuen Leben, zur Zukunft. Das ist die Nachfolge Jesu. Durch Leiden zum neuen Leben. Und dann kommt eine die härteste Aussage, die überhaupt vorstellbar ist. Jesus vergleicht sich mit einem Wurm. Wer die Schöpfungsgeschehen weiß, dass die Wurm da wird dargestellt als die niedrigste. Heiden hat das in die Schöpfung wunderbar, das Kriechen des und er kriecht am Boden entlang. Die niedrigste der Niedrige. Und Jesus vergleicht sich mit einem Wurm. So tief hat Gott sich für uns entredigt. Das ist kein Floskeln, das ist Wahrheit. Er sieht sich wie ein Wurm, als die niedrigste, was es überhaupt gibt. Ich habe neulich geschaut im Garten. Und da war plötzlich ein Vogel, wumm, hat ein Wurm im Mund, hat es geschluckt. So ist das Leben, ein Wurm. Ich bin aber ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute, verachtet von Volk. Die Frage ist, wer ist tierisch, Jesus oder wir? Denn die Bilder, die danach kommen, sind immer Bilder von uns als Tieren. Jesus ist nicht der Wurm, auch wenn wir ihn so sehen, sondern wir sind zu Tier gemacht gegen Gott. Tierisch gemacht, wie die SS gegen mein Volk. Das ist das gleiche Niveau. Da war unser Fleisch, ich bin Jude, nicht wahr? Ein Jude hört niemals auf, Jude zu sein. Unser Fleisch war viel billiger als Schweinefleisch. Das ist eine direkte Beziehung hier. Denn Israels Leiden im Dritten Reich war der Weg zurück im Heiligen Land genau 3 Jahre. Nach dem Dritten Reich genau 3 Jahre. Und das ist der Weg der Wiederkunft Jesu. Mission bis an die Weltende, Rückkehr Israel im Heiligen Land. Ich bin ein Wurm, kein Mensch, ein Spott der Leute, verachtet von Volk. Und das soll nicht so gelesen. Alle, die mich sehen, verspotten mich, sperren das Maul auf und schütten ein. Alle, die mich sehen, verspotten mich, sperren das Maul, Tier, Maul auf und schütteln den Kopf. Er klage es dem Herrn, der helft ihn heraus und rette ihn, hat er gefallen an ihn. Verachtung. Verachtung vor Gott. Steht es anders heute? Leben wir nicht in einer Zeit, wenn dieses Volk Gott verachtet? Selbstverständlich. Herr Pfarrer, da ist mein Gottesdienst im Wald. Ich sage, ich brauche ein anderes Holz, als was im Wald ist. Dieser Holz hier, lebendiges Holz. Warum zerstört Gott diesen Wald? Weil es ein Götze geworden ist. Und was zu Götze geworden ist, wird Gott immer zerstören. Denn Gott erträgt kein Gegenspieler. Denn er weiß, wir brauchen ihn, sonst gehen wir zugrunde. Und dann das nächste Kreis. Jesus schaut zurück auf die einzige Mal, dass er wirklich verborgen war im Leben. Jesus hat gesagt, die Fuchs hat seine Bau, die Vögel hat sein Nest, man kann modern sagen, der Rauhardackel hat sein 4 Kisten und warme Stube, aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen könnte. Nur bei die Mutterbrust. Und das Faszinierende ist, dass David in sein großer Buch, Psalm 51, geht in die Tiefe und sagt, von Mutterleib an und sogar vorher bin ich in Sünde geboren, Erbsünde. Jesus, der nicht in Erbsünde geboren ist, kein Schuld ist an ihm. Denn der Heilige Geist ist sein Vater. Er redet nicht von Schuld am Mutterbrust. Ganz anders als David 51. Vergleichen Sie diese Aussagen, weil die sind sehr interessant. Beide kommen von David. Du hast mich aus meinem Mutterleibe gezogen. Du ließest mich geborgen sein an der Brust meiner Mutter. Auf dich bin ich geworfen von Mutterleib. Du bist mein Gott. Von meinem Mutterschoß an immer wiederholt eine Sehnsucht nach Geborgenheit. Weil jetzt ist Gottes Ferne. Ein Gottes Ferne, die uns, unser Lage, das Gericht spiegelt. So tief hat Jesus sich erniedrigt für uns. Und dann diese Tierbild. Gewaltige Stier haben mich umgeben. Mächtige Buffel haben mich umringt. Ihre Rachen sperren sie gegen mich auf, wie ein brüllender und reißender Löwe. Und jetzt kommt der Gottesbeweis. Wissen Sie, die Bibel wimmelt von Gottesbeweisen, wer die Bibel versteht. Und versteht im lutherischen Sinn als Einheit. Die ganze Schrift als Einheit legt sich selbst aus. Die nächsten Sätze beschreiben nur ein Gekreuzigter. Nicht ein Gesteinigter, Israel hat zum Tod gesteinigt, nicht wahr? Das ist wohl bekannt, Stephanus und andere. Sondern ein Gekreuzigter. Zu Davids Zeit gab keine Kreuzigungen und es gab keine Römer. Die Römer haben gekreuzigt. Das ist ein prophetischer Text, sondergleichen. Denn die nächsten Sätze beschreiben der Tod nicht von AIDS oder Krebs oder Herzinfarkt von nur ein Gekreuzigter. Wie stirbt ein Gekreuzigter? Er ist angenagelt und das ganze Saft geht Minute um Minute aus seinem Körper raus. Das Wasser geht raus und genau das wird vierfach geschrieben. 1000 Jahre vor Jesu, prophetisch von David gesehen, wo die Juden nie gekreuzigt haben, sondern die Römer, damals gab es keine Römer. Das ist Gottes Beweis. Wer das liest und versteht, kann nur glauben, wenn der Herz geöffnet ist vom Herrn. Aber der Mensch will nicht glauben, der verlorene Mensch. Der Herr muss das in uns erwecken. Wissen Sie, wer zum Glauben kommt? Die Menschen, die in Not sind. In meiner Gemeinde erleben wir in der letzten Zeit viele Menschen, die Not erlebt haben. Die Männer sind davongelaufen, Mitteljahrgang, versuchen noch jung zu sein, weil sie wissen, dass sie nicht mehr jung sind. Krankheit, Tod, und dann kommen diese Leute zu Glauben. Weil ihr Ersatzglaube, das Glauben an sich, an Selbstfindung, an ihr Leben ist dahin. Durch Gericht kommen wir zum Glauben, weil der Mensch nicht gut ist. Wenn der Mensch gut wäre, dann wäre jedes Liebespaar, und ich habe die immer auf ein schönes Sofa mir gegenüber, die versinkt sogar, diese Sofa, die ist so weich, ja? Die werden alle zum Glauben kommen. Und die Schönheit der Natur, wie die schönen Blumen rauskommen aus dem Totenland, ein Zeichen der Auferstehung, Leute kommen nicht zu Glauben dort, sondern weil sie geschlafen sind. Und das zeigt, wie unsere Natur gegen Gott ist. Aber hier ist ein so deutliches Gottesbeweis. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser. Kreuz. Alle meine Knochen haben sich voneinander gelöst. Genauso. Mein Herz ist in mein Leib wie zerschmolzenes Wachs. Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe. Meine Zunge klebt mir am Gaumen und du legst mich in das Todesstaub. Vierfach wiederholt. Abtrocknen sein ganzer Körper. Das ist Kreuz. Und mein Kirchengemeinderat gibt einen gläubigen Arzt. Der weiß sehr genau das Gleiche. Das ist eine Beschreibung, ein Gekreuzigter. Damals gab es keine Gekreuzigte. Es ist prophetisch in die letzte Tiefe. Und dann kommen diese Bilder. Wenn ich ganz leise spreche, hören Sie auch hinten. Ich weiß nicht, man sagt, erst muss der Pfarrer sein Leben mit Gott in Ordnung und dann mit dem Mikrofon. Hier gibt es sogar zwei. Ja? Ja? Hören Sie gut ganz hinten. Ganz hinten, hören Sie, wenn ich ganz leise spreche. Nicht, ich soll schreien. Ne? Ja? Ich schreie nur, wenn die Schreien kommen. Schauen Sie, wie die Tierebilder vorkommen. Warum? Denn der Mensch ist zu Tier nivelliert, wenn sie ihr eigener Gott am Kreuz nagelt. Bitte, die Juden sind nicht allein schuldig. Pontius Pilatus könnte Jesus retten, er tut das nicht, er hat die Macht dazu. Sicher, mein Volk ist zutiefst mitschuldig. Und die Jünger? Die hauen ab vom Kreuz. Bitte, heute mit diesem Sektierertum, die Verherrlichung der Jüngerschaft. Die Jünger erleben Wunder, wir können alles machen, weil wir die Jünger Jesu sind. Was für ein Unsinn. Lesen Sie ein bisschen die Kirche, was hier passiert. Die Kirche ist letzten Endes, die Jüngerschaft ist gegründet, doch komm und folge mir nach. Und in die ganze Passionszeit tun die Jungen nie Richtiges. Nur einmal, Petrus tut das Richtige. Er weinte bitterlich, nachdem er Jesus dreimal verleugnet. Die schlafen dreimal ein, wenn sie die Wache halten. Mein Dackel könnte die Wache viel besser halten als Petrus, Johannes und Jakobi. Er ist ein echter Wachthund, nicht wahr? Und die hauen ab vom Kreuz. Es ist eine allumfassende Schuld. Man redet nicht von Jüngerschaft aus der Apostelgeschichte, sondern aus die Passionsversagen, aus der großen Zeit der Apostelgeschichte und dann aus die nicht so große Zeit der Kirchengeschichte, die sicher große Zeiten gehabt hat, aber ungeheuer tiefe Versagen in die Zersplitterung der Gemeinde, in das Judenhass, die läuft durch die ganze Kirchengeschichte und so weiter und so weiter. Wenn man redet über Jünger sein, man soll das Ganze sehen. Auch die Versagen von Augustin und Luther, die gehören auch zu diesem Verständnis. Wir sind nicht Christen, weil wir glauben, ein Junge ist was Besonderes, sondern wir sind Christen, weil wir glauben, dass Jesus Christus was Besonderes ist. Und es geht um seine Heiligkeit und durch ihn wird er auf uns arbeiten. Und wir brauchen das alles aber dringend nötig, nicht wahr? Das ist Heiligung, wie er auf uns arbeitet. Und dann am Schluss wird er unsere ganze Sünde wegnehmen, was noch übrig geblieben ist von der Sünde, nach alles, was er auf uns gearbeitet hat, durch jahrelang. Und dann überdeckt er uns mit seinem Kleid der Gerechtigkeit. Und dann wir werden ihn gleich sein in sein Reich. Meine Glaube könnte nie auf die Kirche oder die Gemeinde gegründet. Ein Jude könnte nie so ein Glaube an die Gemeinde Jesu kommen als Mittelpunkt. Meine Glaube ist es gegründet auf nur eines, und das ist Jesus Christus. Und ich hoffe, dass das bei euch auch der Fall ist. Wir sind hier nicht uns zu verherrlichen, nicht Jüngerschaft zu verherrlichen, sondern Christus zu verherrlichen. Und er geht seinen Weg mit uns, Gott sei Dank. Er geht seinen Weg und er weiß, was wir brauchen. Und manchmal geht es hart vor. Aber ich bin froh, dass wir mutige Leute, die nach Jemen gehen. Wissen Sie, was das ist, wenn ein Jude nach Jemen geht? Ich werde nicht 3 Tage überleben da. Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe, meine Zunge klebt mir am Gaumen und du legst mich in des Todesstaub. Den Hunde haben mich umgeben, der böse Rotter hat mich umringt. Jetzt kennen Sie diesen Text gut, aber es gibt viel wichtiger in diesem Psalm. Sie haben meine Hände und Füße durchgraben, das ist Kreuz, aber der nächste Satz ist noch viel wichtiger. Ich kann alle meine Knochen sehen. Warum? Jesu ist der Passahlamm. Er starb, wie Johannes mit vollem Recht starb, in die Stunde, als die Passahlämmer geschlachtet sind. Er hat Passah einen Abend früher gefeiert. Er musste das tun. Das weiß jeder Jude. Denn Passah, außerhalb der Türe lauert der Todesengel. Kein Jude geht außerhalb dieser Türe. Jesus ging außerhalb die Türe, um zu zeigen, vielleicht, er hat Macht über den Tod. Das kann er tun. Er kann seinen Jünger mitbringen, zu zeigen, ich habe Macht auch für meinen Jünger über den Tod. Feinde aber verhaften ihn in diesem Abend. Und manche sind Juden. Die werden niemals, niemals in die Nacht zu Passah rausgehen. Keine geht außerhalb die Türe. Jesus ist der Passahlamm. Und die Passah-Geschehen wird so geschildert, und das ist ungeheuer zentral. Blut wird genommen von einem jung und fehlerloser Lamm. Jesus ist jung und fehlerlos. Es wird gestrichen an die obere Torschwelle und die beiden Torpfosten. Und das ist wiederholt ständig in Exodus. Das ist eine genau bildliche Vordeutung Golgatha. Jesu mit die 2 Schächer neben ihm. Jesus sagt, ich bin die Türe. Das ist genau, was hier bedeutet, was das meint. Dieses Blut ist die Türe, der Weg zu sein Himmelsreich. Sein Blut schützt nicht gegen den Tod, sondern gegen den ewigen Tod. Und er starb als unser Passahlamm. Und was ist eine Eigenschaft der Passahlamm? Kein Knochen darf zerbrochen in seinem Körper. Johannes berichtet, da war kein Knochen zerbrochen in Jesu Leib. Das steht auch im Psalmen, und das kennt jeder Jude von der Haggadah, dass der Passahlamm darf kein Knochen zerbrochen haben. Und was sagt er hier? Ich kann alle meine Knochen zählen. Prophetisch sondergleichen, Jesu der Passahlamm, der fehlerlose junge Passahlamm, die Türe zu Gottes Himmelreich. Vorgedeutet in dieser Bildsprache der Bibel, die ungeheuer wichtig ist. Nicht wie drüber man Bilder sieht. Ich rede nicht von psychoanalytischer Darstellung, sondern von biblischer Darstellung. Denn Wort und Bild sind biblisch eine unzertrennliche Einheit. Wir bleiben nur bei der Bibel, nicht bei irgendeinem Satzglaube. Wissen Sie, in meiner Jugendzeit war Freud und Adler und Jung, die waren Ersatzgötter. Ich habe diese Sache durchschaut mit 20 Jahren. Und jetzt kommt es nach Deutschland, ich weiß nicht wie viele Jahre später, als der moderne Glaube. Ach, das ist alter Hut, dieser Drüvermann und seine Lehre. Das ist längst überholt in der Psychologie. Aber wer nimmt die Psychologie ernst? Ich nicht. Wissen Sie, wer die großen Psychologen immer waren? Die Dichter. Die Psychologen haben immer von den großen Dichtern gestohlen. Freud von Schnitzler, Adler von Dostoevsky, von Kafka hat Dutzende Leute gestohlen, weil die Dichter sehen immer voraus. Und der Grundsatz der Dichtung ist ein christlicher Grundsatz, auch wenn viele Dichter keine Christen sind. Ein Dichter weiß, die große Dichter, dass jeder Mensch anders ist. Und dass man keine allgemeine Aussage über Menschen, das ist die Verfälschung in der Psychologie. Menschen tippen, Menschenarten in einen Topf zu werfen. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Das ist der Grundsatz der christlichen Psychologie. Jedes anders und nur Christus kennt uns, wie wir wirklich sind, in unserer Einmaligkeit. Ach, dieser Drüvermann, das ist aber längst überholt und nicht ernst zu nehmen. Ja, aber wir haben viel mehr Drüvermanns in unserer Kirche als in die katholische Kirche, nicht wahr? Der ist ein Held für viel von den modernistischen Pfarrern. Das ist die neue Modernität. 40 Jahre überholt. Das ist so typisch. so typisch. Alles, was modern ist, und im Grunde genommen ist es überhaupt nicht modern, sondern alter Schnee, wie der Schnee, den wir jetzt kriegen. Ja. Schauen wir weiter. Ich kann alle meine Knochen zählen, sie aber schauen zu und sehen auf mich herab. Sie teilen meine Kleider unter sich. Warum ist das zentral?
Johannes. Durch Johannes-Evangelium bin ich zum Glauben gekommen. Luther nennt das das Evangelium. Es gibt was sehr Besonderes über Johannes, aber was sehr, sehr Besonderes. Man hat das ständig gewusst in Russland, wenn man im alten Zeit nur ein Teil der Bibel reinschmuggeln könnte. Es war entweder der Römerbrief, die wichtigste Lehrtext in der Bibel, aber vor allem der Johannes-Evangelium. Denn da ist irgendwas sehr, sehr Besonderes über diese Evangelium. Alle Evangelien sind besonders, aber das ist was sehr Besonderes. Johannes sagte uns, dass vier Heidenknechte werfen das Los über Jesu Kleid. Was bedeutet das? Kleid ist das Zeichen der Erwählung in der Bibel. Josefs Kleid. Der Prophet trägt einen Mantel in Sheol, im Totenbereich, als Zeichen, dass er für den Herrn gesprochen hat. Wir werden ein weißes Kleid der Erwählung haben im Himmelreich, wenn wir harret bis ans Ende. Hier ist das Kleid der endgültigen Erwählung, Jesu Kleid. Bestandteil des Kreuz innere, Jesus von Nazareth, König der Juden. Er ist und bleibt der Judenkönig. Und vor dem Kreuz die zweite Bedeutung. Sein Heil wird in alle vier Himmelsrichtungen, deswegen die vier Heidenknechten, sein Heil wird an die Heiden in alle vier Himmelsrichtungen. Das ist die zweite Deutung von Kreuz, die sehr wenig Christen kennen. Sie teilen meine Kleider unter sich, werfen das Los um mein Gewand. Aber du, Herr, sei nicht ferne, meine Stärke eile mir zu helfen. Errette mein Leben von Schwert, mein Seele von Schwert, mein Leben von den Hunden, nicht der Dackel, sondern echte Hunden. Hilf mir aus dem Rachen des Löwens und für den Hörner wilde Stier. Man könnte das alles so darstellen. Man könnte das wirklich mit einem Film so darstellen. Man sieht immer wieder Jesu am Kreuz mit diesen tierischen Gestalten um ihn. Menschen nivelliert zu Tier, denn sie bringen ihr eigene Heilung Gott um. Die Jünger hauen ab. Und Jesu blickt Tag und Nacht die Lobgesänge Israels, geborgen am Mutterbrust. Immer wieder Blicke von Heil und dann immer wieder die schrillende, schreckliche Gegenwart, dieses Leiden am Kreuz. Und dann die Stille. Du hast mich erhört. Und in diesem Moment, das ist die wichtigste Satz der Bibel, dieses Du hast mich erhört. Hier ist es klar. Endgültig klargestellt, dass dieser Opfer das endgültige Opfer Gottes ist für uns. Anstelle von allen Tieropfern, dass dieser Kreuz seine endgültige Gültigkeit hat, denn Gott hört das und nimmt das jetzt öffentlich und offiziell an, wie auch bei der Taufe. Du bist mein Sohn, den ich lieb habe. Da gibt die zwei Zeugen, Himmel und Erde. Johannes, der letzte und mächtigste Prophet, ich bin nicht würdig, die Riemen deiner Schuhe zu binden, in den Dreck, in den Staub, in den Tod, in die Sünde für dir zu stehen. Und der Vater rief, du bist mein Sohn, den ich lieb habe. Zwei Zeugen, Himmel und Erde, wahre Gott und wahre Mensch, Jesus. Und hier die endgültige Aussage, Gott steht zu Christus, das ist sein Opfer. Er hat es vollbracht. Und dann kommt die Aussage, was das bedeutet. Aber schau mal, wir werden nicht lang, ich nehme nur kurz, aber schau mal, was für eine ungeheuerliche Tiefe in dieser Sätze steht. Ich will deinen Namen kundtun, meinen Brüdern, ich will dich in der Gemeinde rühmen. Shalom, spricht Jesu, Friede sei mit euch. Als er kommt zu seiner Gemeinde, seine neue Familie, die Jünger. Gottes Friede bedeutet nicht Waffenstillstand. Die Engel sangen Friede auf Erde, als Jesus geboren war, mitten in einen Krieg, den Jesus weigert zu enden. Friede bedeutet Versöhnung mit dem Vater. Er ist ans Ziel. Ich will deinen Namen kundtun, meinen Brüdern. Ich will dich in der Gemeinde rühmen. Und das ist jetzt seine Gemeinde, seine neue Familie. Das ist mir sehr wichtig. Wissen Sie, die meisten Christen leben viel mehr für die alte Familie als für die neue Familie. Ich finde das schockierend. Denn Jesus sagt uns sehr deutlich, dass die neue Familie wichtiger ist.
Glaube ich an mein Fleisch und Blut oder an Jesu Fleisch und Blut? Um das geht es. Mein Fleisch und Blut ist meine Familie. Jesu Fleisch und Blut ist das neue Familie. Ich habe nichts gegen die Familie. Ich bin sehr für die Familie. Ich tue alles, was ich kann, die Familie zu unterstützen. Aber die alte Familie ist nicht so wichtig wie das neue Familie. Wie viele von euch leben so? Mit einer Kenntnis, dass die Brüder und Schwestern in Jesu sind noch wichtiger als die fleischliche Brüder und Schwestern. Natürlich ist es sehr schön, wenn das beide das Gleiche sind, auch wenn die ganze Familie gläubig ist. Wie Leonard Flamm das schafft, dass alle seine Kinder gläubig sind, das ist ein Gnade, sondergleichen. Das ist ein Gnade, ich könnte das nicht behaupten. Ja, es ist ein Gnade, sondergleichen. Ich schare um mich merkwürdige Tiere, aber ich kann heute, was ist gestern passiert, so ein Erlebnis habe ich fast nie gehabt. Ich komme raus aus meinem Pfarramt, schaue draußen und eine Frau guckt. Sie guckt da direkt neben mein Auto. Da ist ein Riesenfutze. Und was ist gekommen? Ein Fahrente ist gekommen zu mir. Ja, wie bei Franz von Assisi. Die Tiere alle kommen zu mir. Ja, das ist vielleicht ein netter Ersatz, dass ich einen Dackel habe und ein Ente, der schwimmt in einen schönen Teich. Das war ein Fahrente. Na, natürlich, er fühlt sich zu Hause bei einem Pfarrhaus, bei Jaffin. Er schwimmt da in seine große Futze und ruft zu seiner Gatte, komm, komm, komm. Und der Gatte kommt nicht. Guter Beweis, dass es wichtig ist, dass wir Christen heiraten, nicht wahr? Das war ein Fahrente, aber seine Gatte hat mit Pfarrhaus und Glauben nicht im Sinne gehabt und blieb ferne. Ja? So ist es. Ja, ja. So ist es. Ja. Rühmet den Herrn, die ihr ihn fürchtet. Ehret ihn, ihr alle von Hause Jakob, und für ihn scheuet euch, ihr alle von Hause Israel. Warum Jakob und Israel? Denn das ist zentral. Es ist interessant, ich habe gerade gearbeitet, das wird später von lieben Self-Verlag gedruckt, Jakob und Israel. Das ist ein faszinierendes Thema, denn Jakob ist der Betrüger. Das bedeutet der Betrüger Jakob. Er kriegt den Segen von der falschen Person, nicht von Gott, sondern von seinem Vater. Der endgültige Segen muss von Gott kommen, dieser Segen. Und er kriegt es dort Betrug. Sehen. Jakob muss mit Gottes Engel kämpfen, mit Gott selbst kämpfen, bis er dann schreit, ich lasse dich nicht, du segnest mich dann. Und dann kriegt er unter den Segen sein neuer Name Israel, der Gottesstreiter. Aber nachher ein neuer Name kriegt, Gott nennt ihn immer noch Jakob, nicht nur Israel. Warum? Das hat Luther, der große, tiefe Schriftausleger, auch die größte Fehler gemacht, Beziehung zu meinem Volk. Er hat das sehr gut verstanden. Jakob ist der verlorene Mensch in jedem von uns. Israel ist der Gerettete im Herrn unter seinem Segen. Beide leben in uns. Der verlorene Jakob, der Selbstbetrug, der lebt nach seinen Plänen und Sinn. Und der Israel, der Gerettete, der Gesegnete. Und deswegen diese Betonung, Jakob und Israel. Denn er hat nicht verachtet noch verschmäht das Elend des Armen. Und sein Antlitz für ihn nicht verborgen, als er zu ihm schrie. Entschuldigung, wenn ich so laut schreie, aber dieser Psalm ist ein Schrei. Zu ihm schrie, hörte er's. Das Wort Schrei kommt mindestens viermal vor. Dich will ich preisen in der großen Gemeinde. Und jetzt geht die Auswirkung. Eine Auswirkung sondergleichen. Dich will ich preisen in der großen Gemeinde. Ich will meine Gelübde erfüllen für denen, die ihn fürchten. So gingen sein Junge in die große Gemeinde im Tempel. Unter ihr Bruder des alten Bundes, Christus zu verkündigen. So ging es auch Paulus. Die Elenden sollen essen, dass sie satt werden. Was macht satt? Brot oder Jesu Leib? Jesu Leib. Nehmet und esset, das ist mein Leib. Dieses Leib macht Leib, Geist und Seele satt. Wir leben nicht von Brot allein. Und die nach dem Herrn fragen, werden ihn preisen. Die werden preisen Jesu, denn euer Herz soll ewiglich leben, das ist Auferstehung. Schaut die Text genau an, euer Herz. Herz bedeutet in der Bibel nicht die romantische Gefühlswelt, sondern unsere Wahrnehmung, Verstand und Gefühl, auch Gewissen. Euer Herz soll ewiglich leben, das bedeutet unser ganzes Wesen wird ewiglich leben durch diese Gekreuzigte. Das bedeutet, der Weg zur Auferstehung geht über Kreuz. Alle der Begegnung, der Auferstandene Alle von dieser Begegnung gehen nur über Kreuz. Maria Magdalena sucht sein gekreuzigter Leib. Die Emmaus-Jünger kriegen ein großartiger Kreuzespredigt. Thomas stellt seine Finger sogar im Leib, gekreuzigter Leib hinein. Und dann sagt er, mein Herr und mein Gott. Der Weg zur Auferstehung geht über Kreuz. Und das ist hier sehr deutlich. Wir gehen nicht zu den Hallelujas und die Amens. Das können wir tun, Oster, und das können wir in Gottes Reich tun. Jetzt gehen wir in Kreuzes Nachfolge. Und wer mit dem Gekreuzigten lebt, der wird der Auferstandene begegnen. Und das zeigt dieser Psalm auch deutlich. Euer Herz soll ewiglich leben, Auferstehung. Es werden Gedenken, und schau, wie das sich breitet, die Kreise. Kreuz, Auferstehung, jetzt kommt Pfingsten und Mission. Es werden Gedenken und sich zum Herrn bekehren, alle Weltenden. Und für ihn anbeten alle Geschlechter der Heiden. Aus diesem Kreuz. Aus diesem Kreuz. Alles ist enthalten in diesem Psalm. Denn des Herrn ist das Reich und er herrscht unter den Heiden. 1000 Jahre für Jesus. Über Kreuz gesehen. Die Auswirkung von Kreuz. Ihn werden anbeten, alle in die Erde schlafen. Kar Samstag. Er ging in den Totenbereich und predigt das Evangelium, die vorzeitig gestorben sind. 1. Petrus 3, 18 bis 22. Für ihn werden die Knie beugen, alle, die zum Staube hinabhören und ihr Leben nicht könnte erhalten. Und dann weiter. Er wird Nachkommen haben, die ihn dienen. Von Herrn wird man verkündigen, Kind und Kindeskind, ob das in Jemen ist, ob das in Liebenzell ist, ob das in Malmsheim ist, ob das irgendwo in die ganze Welt, überall wird er Nachkommen haben und die werden ihn verkündigen. Warum? Denn das ist eine Pflicht im Tora, dass das Kind muss erzogen zu die Wunderführung Gottes an seinem Volk. Und wir haben im Neuen Bund noch viel mehr dazu. Kreuz, Auferstehung, Heiliger Geist, Kind und Kindeskind, das ist, und tun wir das. Nebenan der Vater tut das in Israel vor allem. Und das stärkt die israelitische Familie, wenn der Vater die Kinder religiöse Erziehung übernimmt. Wo so viel hier in Deutschland, der Mut ist fromm, er zieht das Kind und der Vater ist weg mit einer anderen Frau mit 50 Jahren. Das passiert häufig, nicht wahr? Wenn der Vater aber verantwortlich ist für das religiöse Erziehung, es gibt eine ganz andere Bewertung des Vatersein in Bezug zu Nachwuchs, Kinder und Familie. Ein sehr guter Gedanke. Das ist fürchterlich, diese Männer in meinem Alter, die wollen noch mal jung sein. Wie kann man noch jung sein? Wissen Sie, einer hat mir gesagt, Jaffin, mit 50 weckt man jeden Tag auf mit einem anderen Schmerz. Und er hat recht. Meine Frau und ich haben das beide festgestellt. Seit wir 50 sind, jeden Tag haben wir andere Schmerzen. Und wir haben eine neue Art miteinander in die Früh, als wir aufwachen, zu reden. Meine Frau sagte mir Hals und ich sag Rücken. Und alles ist verstanden. Ja? So, ja. Ja. So ist es. Ja. Schlimm, aber so ist es. Jeden Tag eine andere Sprache, aber das ist das Problem, andere Schmerz. Und einer sagte mir, David, er war 60 Jahre alt, wenn du aufwächst und du bist 50 oder älter und du keine Schmerzen hast, David, dann bist du tot. Das ist schlimm. Ja. Das ist schlimm. Ja. Ja. Sie werden kommen und seine Gerechtigkeit predigen. Was für Gerechtigkeit? Jesu Kreuz. Unsere Gerechtigkeit ist besser als die Schriftgelehrten und Pharisäer, nicht weil wir fromme sind, gar nicht. Sondern unsere Gerechtigkeit ist Jesu Christus. Und er hat das Gesetz ausgelegt und vollendet für uns im Buchstab wie im Geist. Petrus hat gesagt, wie sollen wir verlangen von der Heiden, dass sie das ganze Gesetz aufgeheftet? Wir Juden könnten das nicht erfüllen. Er versteht, um was es geht. Unsere Gerechtigkeit ist Christus. Und Gott verlangt Vollkommenheit. Und deswegen predigen wir seine Gerechtigkeit. Das ist sein Kreuz. Und das ist gerade, was wir jetzt predigen. Dem Volk, das geboren wird, denn er hat's getan. Das bedeutet, es ist vollbracht. Ich glaube, ihr habt gesehen, in dieser kurzen Zeit, dieser Psalm 22, alles ist enthalten, was zum Evangelium gehört. Aber enthalten in Bezug zum Kreuz. Denn das ist Jesu Erhöhung. Das ist unsere Kraft. Unsere Kraft ist in den Schwachen mächtig, aus Christi Schwachheit. Bitte, lassen Sie sich nicht verführen über eigene besondere Erlebnisse, über eigene besondere Gaben. Das bringt immer weg vom Kreuz. Ich bin nicht der Mittelpunkt meiner Glaube, sondern Christus. Und lasst euch das niemals vergessen. Unser Glaube ist niemals gegründet auf was ich erlebe, auf was ich fühle. Es ist gegründet auf was er für uns getan hat am Kreuz. Amen, wir beten. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht, und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. Du aber bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels. Unsere Väter hoffen auf dich, und da sie hofften, hast du ihnen heraus. Zu dir schrien sie und wurden errettet. Sie hoffen auf dich und wurden nicht zu Schanden. Ich aber bin ein Wurm, kein Mensch, ein Spott der Leute, verachtet von Völker. Alle, die mich sehen, verspotten mich, sperren das Maul auf und schütteln den Kopf. Er klage es dem Herrn, der helfe ihn heraus und rette ihn. Hat er Gefallen an ihn? Du hast mich aus meinem Mutterleibe gezogen. Du ließest mich geborgen sein an der Brust meiner Mutter. Auf dich bin ich geworfen von Mutterleib an. Du bist mein Gott von meinem Mutterschoß an. Sei nicht ferne von mir, Angst ist nah. Hier ist kein Helfer. Gewaltige Stier haben mich umgeben. Mächtige Buffel haben mich umringt. Ihre Rachen sperren sie gegen mich auf wie ein brüllender und reißender Löwe. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser. Alle meine Knochen haben sich voneinander gelöst. Mein Herz ist in meinem Leibe wie zerschmolzenes Wachs. Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe. Meine Zunge klebt mir am Gaumen und du legst mich in des Todesstaub. Denn Hunde haben mich umgeben, der böse Rotter hat mich umringt. Sie haben meine Hände und Füße durchgraben, ich kann aber alle meine Knochen sehen. Sie aber schauen zu und sehen auf mich herab. Sie teilen meine Kleider unter sich, werfen das Los um mein Gewand. Aber du, Herr, sei nicht ferne, meine Stärke, eile mir zu helfen. Errette meine Seele von Schwert, mein Leben von den Hunden. Hilf mir aus dem Rachen des Löwens und von den Hörnern wilder Stiere. Du hast mich erhört. Amen, Amen.
Ganz herzlichen Dank. Und jetzt hören wir vom Bibelkolleg noch ein Segenslied. Zum Schluss spreche ich noch einen altkirchlichen Segen aus dem 4. Jahrhundert, besonders für das Bibelkolleg, aber es soll für uns alle gelten. Wir verneigen uns zum Gebet. Der Herr sei vor dir, um dir den rechten Weg zu zeigen. Der Herr sei neben dir, um dich in die Arme zu schließen und dich zu schützen. Der Herr sei hinter dir, um dich zu bewahren vor der Heimtücke böser Menschen. Der Herr sei unter dir, um dich aufzufangen, wenn du fällst, und dich aus der Schlinge zu ziehen. Der Herr sei in dir, um dich zu trösten, wenn du traurig bist. Der Herr sei um dich herum, um dich zu verteidigen, wenn andere über dich herfallen. Der Herr sei über dir, um dich zu segnen. So segne dich der gütige Gott. Amen. Gute Nacht und auf Wiedersehen.